Ich komme aus Hamburg. Früher sagte man aus der Christusgemeinde, mittlerweile muss man sagen, aus der Christusgemeinde Barmbek Süd, weil es ja mehrere gibt in Hamburg mittlerweile. Wir haben uns vermehrt und geteilt, wie das so mit einer lebendigen Gemeinde eben geht. Ja, ich bin 62 Jahre alt, bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Ich bin Lehrer in Büchen an der Gemeinschaftsschule, gar nicht so weit weg von hier. Und da begegnet mir Lauenburg ja auch immer mal gelegentlich. Und sei es durch Schüler, die wir von der Lauenburger Gemeinschaftsschule bekommen. Mir ist aufgefallen, dass das Predigtthema für heute, das kommt gleich, ein bisschen ähnlich ist, wie das, worüber ich letztes Mal gepredigt habe. Das hat mich zuerst selber ein bisschen irritiert, aber dann dachte ich, ach, warum auch nicht? Gott sprengt Pläne. Gott sprengt Pläne und ich dachte mir, vielleicht ist das ja eine Botschaft für euch. Ich könnte mir denken, dass ihr als Lauenburger Gemeinde Pläne habt. Und es könnte aber auch sein, dass Gott diese Pläne sprengt. Viele von uns kennen ja die Geschichte von Abraham. Abraham lebte ungefähr 2000 vor Christus und er war schon nicht mehr der Jüngste. Er war, wie das damals eben so war, Nomade. Das heißt, er war reich, aber sein Reichtum bestand nicht in Immobilien, sondern nur in, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, Mobilien, das heißt in beweglichem Gut. Und als er eben, wie gesagt, schon nicht mehr so der Jüngste war, er muss wohl so 75 Jahre alt gewesen sein, vielleicht gibt es hier auch jemanden, der 75 Jahre alt ist, der oder die kann sich das dann vielleicht besonders gut vorstellen. Als er also so alt war, sagte Gott zu ihm, lass das Land hinter dir, in dem du jetzt wohnst. Verabschiede dich von deinen Freunden. Ich will dich woanders hinführen, in ein neues Land. Ich habe was Großes mit dir vor. Mein Plan ist, aus deiner Familie eine richtige Nation zu machen, ein ganz eigenes Volk. Ich will ganz stark bei dir sein. Ich bin für dich, sagt Gott zu ihm. Alle werden später mal deinen Namen kennen und du sollst vielen Leuten helfen und für sie eine totale Ermutigung sein. Und alle Leute, die für dich sind und dir helfen, für die werde ich auch sein und ihnen helfen. Aber die Leute, die gegen dich sind, gegen die bin ich auch. Alle Nationen auf der Erde, die gut zu dir sind und die sich korrekt verhalten, denen wird es richtig gut gehen. Abraham zog dann los. Er machte das, weil Gott es ihm gesagt hatte. Lot, das war der Sohn seines Bruders, also sein Neffe, ging mit ihm. Und Abraham war, wie gesagt, 75 Jahre alt, als er diesen Umzug organisierte. Dazu packte er seine Frau mit ein, die Sarai. Ihre ganzen Klamotten, die sie bis dahin so zusammengekauft hatten, waren mit im Gepäck. Dazu die Leute, die sie in Haran, wo sie bis dahin gewohnt hatten, für den Betrieb eingestellt hatten. Sie starteten also alle in Richtung Kanaan. Und Abrahams Plan war es ganz bestimmt nicht. Wir kennen die Geschichte aus der Bibel, die schon länger mit Gott unterwegs sind und die Bibel lesen. Aber wenn wir uns das klar machen, Abrahams Plan war es ganz bestimmt nicht, mit 75 Jahren nochmal umzuziehen. Wobei umziehen ein echter Euphemismus ist, also eine Beschönigung. Gott sprengt seine Pläne und was macht er? Er gehorcht. Als sie dort ankamen, lese ich aus 1. Mose 12, zogen sie einmal quer durch das Land, bis sie an dem Ort Sichem waren, wo dieser besondere Baum stand, den man die Eiche von More nannte. Zu der Zeit wohnte dort der Familienstamm der Kanaaniter. Plötzlich hatte Abraham ein Treffen mit Gott. Der sagte, deiner Familie will ich dieses Land schenken. So könnte er ausgesehen haben, der Abraham. Abraham war voll happy. Darum baute er gleich noch so einen Spezialtisch für Gott aus Steinen, einen Altar, weil er ihn da eben getroffen hatte. Er ging dann weiter auf das Gebirge zu, das östlich von Bethel lag. Dort endlich dann stellte er sein Zelt auf, und zwar genau zwischen Bethel, was im Westen lag, und Ai, was im Osten lag. Aha. Abraham hat gehorcht. Und er hat das ihm von Gott gesetzte Ziel erreicht. Wie geht's nun weiter? Wir lesen. Von da an lebte Abraham glücklich und zufrieden in Kanaan. Er bekam viele Kinder und sein Reichtum mehrte sich jedes Jahr. Niemand konnte ihn angreifen, niemand traute sich, ihm Schlechtes zu tun. Er bekam häufig Besuch von hohen Staatsmännern und alle bewunderten seinen außerordentlichen Reichtum, seinen Erfolg und seine Zufriedenheit. Nach einem langen und erfüllten Leben starb er. Na? Genau. Kopfschütteln. Das habe ich mir ausgedacht. 1. Mose 51 gibt's gar nicht. Genau, so ist es nämlich. Das war's nicht. Das ist nicht die Bibel. Was war es denn dann? Naja, da war eine große Herausforderung. Lass mal das Land hinter dir, in dem du jetzt wohnst. Und eine unglaubliche Verheißung. Du sollst vielen Leuten helfen und für sie eine totale Ermutigung sein. Ein unfassbares Reden Gottes zu Abraham. Er soll Vorbild für die ganze Welt sein, und zwar im Guten, im Darstellen, was es heißt, unter dem Segen Gottes zu leben. Aber, wie gesagt, es geht anders weiter, nicht so, wie ich eben getan habe. In der Bibel lesen wir stattdessen Folgendes. In der Gegend, in der er jetzt gelandet war, gab es zu der Zeit eine, ich sag jetzt mal, derbe Wirtschaftskrise. Eine Krise mit Hungersnot im verheißenen Land. Abraham, der gehorsam Gott folgte, sieht sich auf einmal mit extremem Mangel konfrontiert. Was soll das denn? Ist das die Belohnung für seinen Gehorsam? Stellen wir uns die Situation mal genauer vor. Abraham macht einen außerordentlichen Gehorsamsschritt. Er folgt dem Ruf Gottes mit 75 Jahren, mit seiner ganzen Firma, mit seinen Angestellten, mit seiner Familie, der entfernteren Familie, seinen Herden, er zieht einfach los. Er kommt im verheißenen Land an, lebt sich ein bisschen ein. Und was ist die erste Frucht davon? Eine Notsituation dramatischen Ausmaßes. Wie gesagt, Abrahams Plan war es ganz bestimmt nicht gewesen, mit 75 Jahren in eine große Hungersnot, in eine große Krise hineinzuziehen. Wenn man umzieht, will man sich doch verbessern. Gott sprengt seine Pläne. Aber wie würden wir uns fühlen, wenn wir anstelle Abrahams in dieser Situation stecken würden? Würden wir weiter der Verheißung glauben, wenn nichts mehr zum Essen da ist? Wenn Tiere und Menschen Hunger leiden, wenn uns jeden Tag Hitze und Staub ins Gesicht wehen und kein Ausweg in Sicht ist? Kaum etwas anderes bringt uns doch so durcheinander wie plötzliche Schwierigkeiten oder Krisen. Hat Gott mich falsch geführt? Hab ich einen Fehler gemacht? Abraham sieht hier nicht tatenlos zu, denn er hat ja Verantwortung für seine Familie, für seine Tiere, seine Angestellten, seinen ganzen Besitz. Er ergreift die Initiative. Und jetzt berichtet die Bibel, ohne das zu kommentieren, das finde ich ganz interessant. Die Bibel wertet nicht, was er jetzt tut. Die Bibel berichtet, dass Abraham vor dieser Wirtschaftskrise und Hungersnot nach Ägypten flieht. Dort wird er zwar zunächst vom Pharao, dem ägyptischen Kaiser sozusagen, beschenkt, aber als herauskommt, dass er seine Frau aus bestimmten Gründen als seine Schwester ausgegeben hat, wird er aus dem Land hinausgeworfen. Und er geht wieder zurück nach Kanaan. Und dann macht er so weiter wie vorher. Er zieht durch das Land. Später bei den Königen von Israel können wir lesen, dass es für sie immer ein Fehler war, bei den Ägyptern Hilfe zu suchen. Es war so ein menschlicher Ausweg, bei den Ägyptern Hilfe zu suchen, aus Notsituationen herauszukommen. Und das trieb das Volk Israel immer wieder nach Ägypten. Doch Erfolg hatten sie dabei nicht. Die Rettung Gottes kam stets von anderer Seite. Folglich war diese Krise eine Prüfung für Abraham, in der er versagte. Die Bibel, wie gesagt, erzählt dieses Versagen einfach und kommentiert es nicht weiter. Abraham muss hier lernen und ich tue gut daran, das für mein Leben auch zu lernen. Und ich denke, euch tut das auch gut, für euer Leben das zu lernen, vielleicht sogar euch als Gemeinde. Äußere Umstände nämlich geben mir keinen Aufschluss darüber, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Das ist der Punkt. der für uns zum Verständnis der Wege Gottes wichtig ist. Diesen Satz muss ich mir für mich erst einmal durchbuchstabieren. Abraham war definitiv Gott gefolgt, kein Zweifel. Er war gehorsam und dieser Gehorsam brachte ihn erstmal in Not. Gott sprengt seine Pläne. Biblisch ist es überhaupt, dass Gott die Pläne seiner engsten und wichtigsten Mitarbeiter sprengt. Bibelkundigen unter uns denken jetzt vielleicht an Mose, an Hiob, an David, an Jesaja, Jeremia, alle Jünger Jesu, vielleicht sogar an Jesus selbst, an Paulus, um nur einige zu nennen. Es scheint geradezu ein Qualitätsmerkmal meiner Beziehung zu Gott zu sein, dass er meine Pläne sprengt und natürlich ich sie auch sprengen lasse. Gott sprengt Pläne. Es geht um Mose, eine zweite Geschichte, ungefähr 600 Jahre später. Mehr als 400 Jahre lang lebte das Volk Israel, die Nachkommen von Abraham, der ja später Abraham hieß, in Ägypten. Und die Zustände wurden je länger, je unerträglicher. Ausgebeutet, unterdrückt, als Sklaven mussten sie für den Pharao schuften. Gott greift ein und sendet einen Retter, Mose. Wächst am Hof des Pharao auf, das ist ja auch so eine ganz besondere Geschichte, aber als er 40 Jahre alt ist, erinnert er sich an sein Volk. Er sieht Unrecht, greift ein, doch seine Anstrengungen dazu produzieren nur einen toten Ägypter, Ablehnung durch sein Volk und eine Flucht in die Wüste. Gott sprengt auch hier seine Pläne, Moses Pläne. Er meint, dass sein Volk verstünde, dass Gott durch ihn Rettung geschickt hat. Doch er erntet nur eine sehr deutliche Abfuhr. Wir können das in Apostelgeschichte 7 in den Versen 23 bis 27, wo nochmal auf diese Geschichte zurückgegriffen wird, nachlesen. Gott sprengt seine Pläne. Denn Mose flieht jetzt und wird Schafhirte. 40 Jahre lang. Wenn ihr meint, hier in der Gemeinde Lauenburg, ihr hättet eine Durststrecke jetzt, 40 Jahre lang, ist es noch nicht, denke ich. Vielleicht hat er oft über diese Geschichte nachgedacht, über diese Geschichte, seinen Wunsch zu helfen und sein Scheitern. Gott hat seine Pläne gesprengt. Aber als Gott dann ruft und sein Traum, ich formuliere jetzt mal, Wirklichkeit zu werden droht, zeigt sich, wo Mose wirklich steht. Er ist nicht bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Seine Vorstellungen sind dahin. Und er hat keine eigenen Ideen mehr, wie man diese Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten bewerkstelligen könnte. Er sieht sich und seine Möglichkeiten sehr realistisch und lehnt diese Berufung Gottes ab. 2. Mose 3. Doch Gott gewinnt die Auseinandersetzung. Mose zieht los und wird, wie es in 5. Mose 34 steht, der größte Prophet von allen. Gott hat seine aktuellen Pläne gesprengt. Nebenbemerkung, auch hier können wir wieder den Plan Gottes studieren. Da ist Mose ein Mann, der in höchster Stellung lebt, am Hof des Pharao, mit exzellenter Ausbildung, mit großer Machtfülle, mächtig in Wort und Werken, steht in Apostelgeschichte 7. Und was hilft ihm das alles für diesen Auftrag? Nichts. Erst als er so weit am Boden ist, dass er sich gar nichts mehr zutraut, ruft ihn Gott. Er sprengt seine Pläne. Es ist deswegen kein Zeichen falscher Wege, wenn wir nach und nach immer mehr unserer natürlichen Möglichkeiten beraubt werden und scheinbar immer weniger ausrichten können. Nein, wenn das passiert, ist es ein Zeichen, dass Gott uns etwas beibringen will. Das bekannte Wort aus Sacharja 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr, der Herrscher. Nur durch ihn, durch seine Macht, durch seinen Geist wird der Auftrag verwirklicht. Und die Wüstenzeit davor brauchen wir eben manchmal, um genau das zu erkennen. Mose sah die Pläne Gottes und ging mit ihm, ohne eigene Pläne zur Verwirklichung dieser Pläne zu entwickeln. Das ist ja auch eins unserer Probleme als Menschen. Wenn wir die Pläne Gottes erkennen, dann mit einmal sagen wir, aha, genau, so müssen wir es machen. Und dann greifen wir ein und ziehen die Sache so durch, wie wir sie dann eben machen und für richtig halten. Mose hat keine eigenen Pläne zur Verwirklichung der Pläne Gottes entwickelt. Wann immer eine Notsituation auftrat, die Bibelkundigen unter uns wissen das, diese lange Geschichte des Auszuges des Volkes Israel aus Ägypten, wann immer eine Notsituation auftrat, war Moses Ausweg Gebet. Nicht murren oder zweifeln wie das restliche Volk. Meine völlige Zerbrochenheit, das absolute Vertrauen in Gott, war und ist also Bedingung für meine Umsetzung der Pläne Gottes. Wenn ich eine Berufung habe, dann ist es ein völlig normaler Weg Gottes, mich erst einmal in die Wüste zu führen. Das bedeutet Niedrigkeit statt verbrochener Höhe, Machtlosigkeit statt Vollmacht, Verachtung statt Ehre. David, Jesus, Paulus und viele mehr, sie alle wurden genau diesen Weg geführt. Wie geht es nun weiter mit Mose? Nach einer Kraftprobe ohnegleichen gibt der Pharao nach und das Volk darf endlich ausziehen. Endlich ein Ende der Unterdrückung. Endlich Freiheit. Endlich Friede. Gott hat deutlich wahrnehmbar mit unglaublichen Taten diesen Auszug ermöglicht. Die Freude der Menschen muss überwältigend gewesen sein. Nicht genug der Freiheit. Die Ägypter gaben ihnen sogar noch alle wertvollen Dinge, die sie haben wollten, mit. 2. Mose 12. Sie ziehen mit Überfluss aus. Tag für Tag Unterdrückung, brutalste und grausame Taten, zum Beispiel Tötung aller männlichen Neugeborenen, 2. Mose 1. Das alles hat endlich ein Ende. Ist Gott nicht gut? Doch was folgt auf dieses Wunder? Eine friedliche Zeit? Gott selbst bahnt ihnen den Weg ins gelobte Land, öffnet ihnen die Türen, beseitigt ihre Feinde und 6 Monate und 3 Tage später kommen sie wohlbehalten im gelobten Land an, wo Milch und Honig fließen. Es ist wieder so, nicht? Nein, 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 genau so ist es nicht. Nur ein paar Tage später, ich habe das nochmal nachgelesen, es dauert kein Jahr, es dauert keinen Monat, es dauert nur ein paar Tage später, nachdem sie diese wunderbare Erfahrung gemacht haben, dass sie mit Überfluss aus Ägypten wegziehen konnten. Nur ein paar Tage später kommt es zur nächsten Krise. Vor sich das Meer, hinter sich die Ägypter, die sie nun doch verfolgen und wieder zurückholen wollen. Wie reagiert das Volk? Ruhig und gelassen? Nein. Der Gott, der uns so mächtig aus dem Land geführt hat, wird bestimmt auch jetzt einen Weg für uns haben. Das wäre wahrscheinlich die Reaktion gewesen, die sich Gott gewünscht hätte. Ein vertrauensvoller Aufblick auf ihn. Ja, sie schreien zu Gott um Hilfe. Doch Mose bekommt massive Kritik ab. Irgendwann, lese ich aus 2. Mose 14, sahen sich die Israeliten um und konnten die Armee des Pharao in der Ferne erkennen, die immer näher kam. Plötzlich kriegten sie voll die Panik und schrien zu Gott, damit er ihnen helfen würde. Einige hatten auch richtig den Hals auf Mose und machten ihn an. Tolle Idee. Hast du uns aus Ägypten hierher geholt, damit wir mitten in der Wüste verrecken? Hatten sie in Ägypten keine Gräber mehr frei oder wie? Warum hast du uns überhaupt von dort weggeführt? Wir haben doch schon immer gesagt, dass du uns bloß in Ruhe lassen sollst mit deinen tollen Auswanderungsplänen. Wir würden lieber weiter als Sklaven in Ägypten arbeiten, als in der Wüste zu sterben. Aber diesmal, wer die Geschichte kennt, weiß das, sprengt Gott die Pläne der Ägypter. Er greift ein, bahnt durch Mose einen Weg durch das Meer. Das gesamte Heer der Ägypter kommt um, der Feind ist endgültig vernichtet. Wieder ein Taumel von Freude, Jubel und Dank, 2. Mose 14, und festes Vertrauen in Gott und Mose, das Loblied der Miriam, der Schwester Moses, steht hier in der Bibel in 2. Mose 15. Doch, mittlerweile ahnt man das ja schon, was kommt, 3 Tage später, 3 Tage, ist es wieder vorbei. 3 Tage Wüstenwanderung ohne Wasser ließen das Wunder verblassen. Neue Kritik an Mose wird laut. Mose schlug dann von diesem Schilfmeer aus einen neuen Weg ein. Er ging nämlich in die Richtung eines Gebietes, wo es immer sehr heiß war, wo man sehr selten Wasser finden konnte. Dieses Gebiet nannte man die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten die Israeliten durch diese Wüste, ohne einen Tropfen Wasser zu finden. Schließlich kamen sie bei dem Ort Mara an, wo es normal immer Wasser gab. Das Wasser aber dort war eben total vergammelt, darum konnte man es nicht trinken, es war bitter. Der Name Mara bedeutet so viel wie schmeckt echt bitter. Die Leute von Israel kriegten teilweise eben wieder richtig den Hals auf Mose und sie taten sich zusammen und beschwerten sich. Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Mose schreit zu Gott, ein Wunder geschieht, das bittere Wasser wird süß. Ein paar Wochen später ist es wieder soweit, diesmal fehlt das Essen, Grund genug, wieder massiv gegen Mose und Aaron zu stänkern. Da kam es zu einer richtigen Demo, würden wir heute sagen, von der ganzen Gemeinde gegen Mose und Aaron. Warum hat Gott uns nicht gleich in Ägypten umgebracht? Dort hatten wir wenigstens genug zu essen. Habt ihr uns jetzt hierhin geführt, damit wir alle in der Wüste verrecken oder was? Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Gott sprengt ihre Pläne und Vorstellungen, die sie sich gemacht hatten. Nämlich, wie gesagt, Gott selbst bahnt ihnen den Weg, öffnet ihnen die Türen, beseitigt ihre Feinde. Das waren so ihre Pläne, natürlich. So sind wir Menschen. Das ist ja auch eigentlich verständlich, finde ich. So hatten sie sich das vorgestellt. So hätten wir uns das sicherlich auch vorgestellt. Nur durch die Fürbitte Moses wird das Volk von dem Zorn Gottes gerettet, als sie 10-mal immer wieder rebelliert hatten. Aber die verhängte Strafe für dieses ständige Widerstreben gegen die Wege Gottes, dieses ständige Aufbegehren ist hart. 40 Jahre Wüste. Nochmal 40 Jahre. Tod für alle Rebellen, 4. Mose 14. Nun ist es natürlich für uns leicht, mit dem Blick von heute, nicht mehrere tausend Jahre später, auf das Volk Israel zu zeigen. Wie leicht können wir hier den Kopf schütteln über die Borniertheit dieser Menschen, über ihre Unverbesserlichkeit, sodass Gott immer wieder ihre Pläne sprengt, ja sprengen muss. Noch einmal, 400 Jahre später. Durch ein Wort des Propheten Elia fällt kein Regen und kein Tau in Israel. Die Folge? Dürre, Hungersnot, Krise. Eine Zeit lang wird dieser Elia übernatürlich von Raben versorgt und ein noch nicht ausgetrockneter Bach gibt ihm Wasser. Doch irgendwann trocknet auch der aus, aber Gott redet deutlich zu Elia und sprengt wieder mal damit alle seine Pläne. Er sagt nämlich zu ihm, 1. Könige 17, hör zu, geh mal in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib da für eine Weile. Ich habe dort eine Frau, deren Ehemann gestorben ist, gesagt, dass sie dich mit Essen und Getränken versorgen soll. Versetzen wir uns mal in die Lage Elias. Überall herrschen Mangel und Dürre. Der Prophet Elia hat auch keine Festanstellung übrigens, wo ihm am Monatsende sein Gehalt überwiesen wird. Sozialleistungen vom Staat gibt es auch nicht. Doch Gott schickt ihn zu jemandem, der ihn versorgen kann. Wie wird es wohl bei dieser genannten Witwe aussehen? Ist sie reich mit einem großen Hausstand, der mühelos noch einen weiteren Gast versorgen kann? Nein. Gott sprengt auch die Pläne dieser Witwe, als sie ihr Gottes Reden mitteilt. Und die Frau antwortet, wie, hallo? Also, ich habe kaum selbst noch was zu essen im Hause. Da ist noch ein kleiner Rest Mehl, ein paar Tropfen Öl in der Küche, das ist alles. Ich versuche hier mal mit den Pfandflaschen noch ein bisschen Geld für die offene Stromrechnung zu organisieren. Vermutlich werden mein Sohn und ich heute aus den Resten noch eine kleine Pizza backen und die essen. Und dann haben wir nichts mehr und müssen wohl verhungern. Eine Witwe mit ihrem Sohn, die selbst kurz vor dem Ausstehen. Was hat Gott nochmal gesagt? Ich habe dort einer Frau, deren Ehemann gestorben ist, gesagt, dass sie dich mit Essen und Getränken versorgen soll. Wie bitte? Wie soll das funktionieren? Wenn nichts mehr da ist, wie würdest du auf diese Situation reagieren? An Gottes Reden zweifeln? Enttäuscht sein? Verzweifeln? Schauen wir nochmal genau hin. Gott sagt einer Witwe, Elia zu versorgen, die selbst nichts hat. Hat Elia hier vielleicht falsch gehört? Vielleicht die falsche Witwe erwischt? Könnte ja auch sein. Oder hat Gott hier doch einen Weg? Lesen wir weiter. Elia antwortete, du brauchst keine Angst zu haben. Geh nach Hause, mach es so, wie du es dir gedacht hattest. Back mir zuerst ein paar Brötchen von dem Mehl, was noch übrig ist, ja? Die bringst du mir dann bitte her. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn nehmen. Es wird immer eigenartiger. Hat Elia jetzt nicht zugehört? Es reichte doch gerade eben noch nur für die Frau und ihren Sohn. Aber lassen wir uns überraschen, es geht ja noch weiter. Elia sagt zu ihr, Gott hat mir gerade Folgendes ganz fest versprochen. Deine Mehlpackung wird nicht leer werden, deine Ölvorräte werden nicht ausgehen, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau machte alles so, wie Elia es ihr gesagt hatte. Was passiert? Gott sprengt mal wieder ihre Pläne. Die mit dem Sterben übrigens. Ne? Zieht Elia jetzt einen Sack voll Geld zum Einkaufen hervor? Nein. Er hat nur ein Wort des Herrn. Nur in Anführungsstrichen natürlich. Und die Frau, sie geht hin und ist gehorsam. Überleg mal kurz, ob du genau so reagiert hättest. Und was ist die Folge des Gehorsams? Es funktioniert tatsächlich. Seit dem Tag hatten die drei jeden Tag genug zu essen. Die Tüte, in der das Mehl drin war, füllte sich immer wieder von alleine auf. Und auch das Öl in der Flasche wurde nicht alle. Alles passierte genau so, wie Gott es Elia gesagt hatte. 1. Könige 17. Gott sprengt ihre Pläne. Er beseitigt ihre Befürchtungen, ihre Ängste. Jeden Tag ein bisschen Mehl im Topf, jeden Tag ein Ölkrug mit Öl, die beide nicht leer werden. Was für ein Weg Gottes zur Versorgung. Wie würden wir reagieren, wenn heute jemand mit so einem Wort Gottes bei uns auftauchen würde? Oder nur jemand davon erzählt vielleicht, dass Gott ihm schon mal einen ähnlichen Weg gewiesen hätte. Haben wir schon die großen Taten Gottes in unserem Leben erlebt, wie er Wunder tat, uns geholfen hat? Und wie ging es uns in der nächsten Krise? Ein ruhiger und gelassener Aufblick auf Gott, voll Vertrauen auf ihn oder eben doch eher ängstliche Hilfeschreie und Klagen im Gebet? Wie oft haben wir Gott schon Mühe gemacht, weil wir seine Wege nicht erkannt haben, weil wir nicht geglaubt haben, dass alle seine Wege, alle seine Taten gut sind und er wirklich allmächtig ist. Was sind deine Lebenspläne? Je nach biografischer Situation und Lebensalter könnte das sein, einen guten Schulabschluss machen, eine Ausbildung, ein Studium vielleicht, dann der top bezahlte Job bei Unilever, Geld in profitable Aktien stecken, Lena heiraten, drei Kinder, immer im Abstand von 2 Jahren, schickes Einfamilienhaus an der Elbe, Kinder gehen auf irgendeine Gelehrtenschule und bauen ein 1,2-Abi und so weiter. Meine Lebenspläne hat Gott gesprengt. Ich habe mal so zurückgedacht. Nicht alle, aber ganz viele, die meisten. Vor 45 Jahren, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren, vor 4 Jahren, vor 2 Jahren, um nur so einiges zu nennen. Und gerade jetzt fühle ich mich auch so beruflich eher in der Wüste. Und von manchen anderen aktuellen Herausforderungen und Plansprengungen mal ganz abgesehen. In jedem Bereich meines Lebens merke ich das, im beruflichen Bereich, im gemeindlichen Bereich, auch im privaten Bereich. Gott sprengt auch gerade jetzt wieder meine Pläne. Aber das ist gut so und das war gut so. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Gott liebt mich, deswegen sprengt er meine Pläne. Und wenn du Gott liebst, dann wird er deine Pläne auch sprengen, wie bei Abraham, bei Mose und bei Elia. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag.